Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Also ich bin ausgeschlafen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Da war ja heute Nacht wieder dieses Super Bowl-Ding. Ich schätze mal, Alex hat auch irgendwie wieder bis 3, 4 Uhr gemacht, oder? Bist du schon da? Moin.
Moin, ja, ich bin tatsächlich nicht ausgeschlafen. Ich war bis 3 Uhr wach, hab Super Bowl geschaut, hab die Halftime-Show musste ich mir anschauen. Ja, die war grandios mit Snoop Dogg, Dr. Dre etc. Das wollte ich unbedingt live sehen. Und dann wurde ich aber wirklich todesmüde plus heute früh, wir haben jetzt 11 Uhr, ne? Direkt die Pflicht ruft, die Tiki-Taka-Pflicht, danach muss ich noch einen Podcast aufnehmen. Also viel zu tun, deswegen konnte ich den Super Bowl nicht zu Ende schauen, habe quasi ja die erste Hälfte geschaut und dann heute früh den Rest im Real Life bei The Zone immer geskippt.
Wurdest du gespoilert vorher?
Nee, ich wurde nicht gespoilert, krass. Glücklicherweise. Also so durch Skippen, ne, immer 30 Sekunden, immer wenn eine Unterbrechung war, vorgeskippt, so konnte ich quasi...
Praktisch.
Ja, das ist echt praktisch, konnte ich zumindest das Spiel noch ein bisschen nachschauen. Aber ja, natürlich Stress, weil wir haben viel zu besprechen. Ja,
zwei Fragen noch. Wer hat gewonnen? Ich habe ja nichts mitbekommen.
Wer hat gewonnen, Alter? Mach die Handy-App auf. Die Rams haben gewonnen und das hat mich sehr gefreut. Ich war für die Rams im Finale tatsächlich. Also,
und zweite, noch wichtigere Frage. Du hast Dr. Dre angesprochen. Wurde irgendwie GTA 6 geteasert? Der ist ja hier Dr. GTA-Mann mittlerweile, aber hast du auch nichts mitbekommen, oder?
Nee, aber ich habe ja auch bei The Zone geschaut und nicht die Original.
Ja, stimmt.
Also keine Ahnung. Aber die Werbespots waren, glaube ich, einige coole dabei. Also kann man sich mal, die kann man ja eher auf YouTube, ne, im Nachhinein anschauen. Da war ein Werbespot für Chevrolet mit The Sopranos. Style, also mit dem Intro von The Sopranos, eine der besten Serien aller Zeiten, eine meiner Lieblingsserien, das fand ich sehr, sehr geil. Und ja, für dich glaube ich so ein bisschen, was war das, von Disney Plus, dem Channel, gab es irgendeinen coolen Goat-Werbespot mit lauter so Ziegen, so von wegen, wir haben das Goat-Programm, ne, war auch ganz witzig, der Werbespot, also viele coole Sachen mal wieder dabei. War eine witzige Show, das Spiel war dann nicht so gut, fand ich, natürlich spannend, aber nicht so gut, zumindest die zweite Hälfte, was ich da so kondens gesehen habe, war eher so ein 0-0 zwischen Levante und Huesca. Nur ein bisschen, also es passierte wenig in der zweiten Halbzeit. Von daher war ja auch nicht traurig, dass ich nicht bis 5 Uhr wach geblieben bin.
Ja, der Hype geht irgendwie Jahr für Jahr an mir vorbei. Ich verstehe es auch nicht ganz, den Sport und warum das auch Football heißt und so weiter. Aber ja, eigentlich ist es faszinierend, allein schon für die Werbespots, für die Halbzeitshow. Aber da bin ich dann doch, ist mir dann mein Schlaf dann zu wichtig und jetzt mit Kind sowieso. Auch wenn der eher nachtaktiv weiter ist. Aber es geht schon mit Luis. Egal. Wir haben einiges zu besprechen. Es war wie immer viel los in La Liga. Wir haben nicht nur einige Aufreger. Niklas hat uns gebeten, die Kategorie Aufreger des Spieltags wieder einzuführen. Ja, wir wissen nur nicht, welcher davon der größte Aufreger war. Jede Menge Partidasos natürlich, nicht in jedem sind Tore gefallen. Es gibt dazu Fragen und Input vom Dominik, vom Carlo, vom Niklas natürlich. Vielen Dank dafür. Wir fangen vielleicht mal einfach mit dem Freitagsspiel an. Und da ich hatte ja gedacht, so Elche im Aufwind, die können doch mal jetzt was reißen gegen das minimalistische Sevilla. Nee, im Endeffekt mal der FC Sevilla souverän geblieben, Arbeitssieg irgendwo eingefahren, zwei schicke Türchen dann noch gemacht, 2-0 gewonnen. Und ja, irgendwo das 100. Spiel von Julen Lopetegui an der Seitenlinie des FC Sevilla, der vergoldet sehr emotionaler Jubel. Also da wirkte schon irgendwie befreiend, das ist ja immer Lopetegui sehr emotional. Und da hat man Platz 2 natürlich weiter behauptet, ist weiter in Real Madrids Nacken.
Ja, das hat mich tatsächlich überrascht, dass du unentschieden getippt hast. Ich hab das gesehen, dachte mir, hä, wieso tippt denn der Sevilla zu Hause? Und vor allem, ich hatte erst 2-0, weil 1-0 oder 2-0 sind ja meist ihre Standardergebnisse. Und dann dachte ich mir, aber Elche ist A, ziemlich gut drauf grundsätzlich und B, irgendwann musst du doch mal zu Hause ein Gegentor kassieren. Und deswegen habe ich 2-1 getippt. Im Nachhinein wurmt es mich natürlich, weil es war das 2-0, das ich erst eigentlich eingeloggt hatte. Aber ja, unterm Strich typische Sevilla-Heimspiel, ne? Die 3 Punkte mitgenommen, da Defensive stand wieder souverän und du hast gepatzt beim Tippen.
Ja, ich habe eben versucht draus zu lernen, dass ich Elche immer so schlecht geredet habe und ja, unter Francisco lief es ja mittlerweile ganz gut, das musste ja auch ich dann mal einsehen und eingestehen, dachte ich irgendwie, die könnten vielleicht Sevilla ärgern, natürlich auch ein bisschen mit Fanbrille drauf, so von wegen, ach, wär ich jetzt nicht so traurig drüber, wenn der FC Sevilla mal nur einen Punkt wiederholt, hatten ja davor auch 4 Partien nicht mehr gewonnen, 3 Unentschieden in Folge, aber gut. Der Sieg ging in Ordnung und Elche hat mal wieder gezeigt, dass Elche dann doch vielleicht nicht so viel ist. Und die bleiben da irgendwo auf Platz 14. Sevilla eben Zweiter, das ging soweit in Ordnung. Was hat man noch so am Spieltag? Cadiz gegen Elche war auch ganz interessantes Spiel im Sinne von, da war eine starke Elfmeterparade von Ledesma, der da, ich glaube Santi Mina war es, Elfmeter gehalten hat. Ging dann 0-0 aus, also auch glaube ich, das hatten viele irgendwie auf dem Schirm da unentschieden. Ist ja dann vielleicht doch so ein bisschen Standardergebnis, vielleicht so ein Unentschieden da. Auf jeden Fall unser Philipp, der Spieltagssieger aktuell, hatte da auch ein 0-0 getippt.
Dem Elfmeter ging aber, also der Elfmeterparade ging ein sehr zweifelhafter Elfmeter voraus. Mhm. Für mich tatsächlich ein Elfmeteraufreger. Den ersten, den wir hier besprechen müssen, also das ist kein Elfmeter wieder. Ledesma kommt da raus und angeblich hält er ihn kurz oder zupft ihn oder stört ihn, aber da sind wir wieder beim Thema. Letzte Woche hatte ich es ja auch schon. Wenn ich da mit VAR draufgucke, also hier in aller Ruhe mit Zeitlupe, erkenne ich da kein Foul. Das ist für mich eine Fehlentscheidung. Von daher, Gott sei Dank hat Ledesma diesen Elfmeter gehalten, denn es war ja erneut ein sehr zweifelhafter Elfmeter gegen Cadiz. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, wie sie sich aufgeregt haben, wie vor allem der erste Elfmeter da für Mallorca absolute Fehlentscheidung war. Jetzt fast eine identische Situation. Also wenn Cadiz da wieder verliert, wieder wegen so eines Elfmeters, boah, das wäre bitter. Von daher persönlich habe ich mich gefreut, dass er diesen Elfmeter gesaved hat. Natürlich ist ein Unentschieden zu Hause für Cadiz immer noch ein bisschen zu wenig nach 4 Punkte Rückstand. Also allmählich wird es ja schwieriger, die brauchen einfach Siege, aber Gott sei Dank haben sie nicht verloren, weil wenn du so verlierst, das nimmt dir ja auch irgendwie völlig, ne?
Da sind wir schon beim guten Thema eben von der letzten Folge. Da hatten wir auch noch diese Frage, ja, was war das jetzt? Ledesmas Knie gegen Ankre Rodriguez, der stand da, wie ist das mit Sonderschutz? Und da hatte ich dann eben auch nochmal ein bisschen, rumgefragt, nicht wirklich recherchiert. Da danke an Max und an Philipp, die haben eben auch nochmal gesagt, mit Schiedsrichter und Torhüter Erfahrung, diese Sache von wegen im 5-Meter-Bereich hat der Torwart irgendwie genießt Sonderschutz, das gibt's gar nicht. Das ist irgendwie ein Aberglaube im Fußball, keiner weiß so richtig, woher das kommt. Also das gibt's schon mal nicht, es war ja 7-8 Meter vor dem Tor und auch da eben klare Sache, es ist dann wirklich ein Foul. Also der 5-Meter-Raum erstmal ist eigentlich nur dazu da, um irgendwie Abstöße zu klar zu machen, wo dann die Abschläge passieren sollen. Ansonsten braucht man darüber nicht mehr reden. Das Knie wird halt so immer hochgezogen, meinte Philipp, der ist Torhüter, um einfach Schwung zu holen, um sich auch natürlich ein bisschen zu schützen, aber es ist trotzdem irgendwo eine Unart und deswegen war das ein klares Foul, ein klarer Elfmeter da. Aha, haben wir das auch gelernt, du hast es ja schon gesagt, für dich klarer Elfmeter. Mhm. Und eben Thema Motzerei. Cadiz hatte sich ja da beschwert und dann, also wir hatten jetzt in den letzten, was waren das, 4 Wochen, Real Sociedad hatte sich öffentlich beschwert, das war diese Isak-Szene bei Alaves, Valencia hatte den Robo beklagt im Bernabeu, Betis hatte irgendwas, Cadiz hatte das jetzt gegen Mallorca und jetzt dann auch am Montagsspiel war noch Espanyol dran. Die hatten da auch so einen vermeintlichen Handspiel-Elfmeter gefordert gegen
also Athletic. Also dem vorherigen Espanyol-Spiel, nicht Wochenendspiel, muss man sagen.
Vor einer Woche, der Montag,
ja. Genau.
Die hatten da auch eben getweetet mit so einem Foto von dieser vermeintlichen Handszene und da so in etwa dazu geschrieben, ein bisschen abgeschwächt. Wir sind an der Niederlage auch schuld und beglückwünschen Athletic, aber wir hoffen, dass die gleichen Schiedsrichterkriterien von heute überall so angewendet werden. Also so ein bisschen durch die Blume so, wir fühlen uns ein bisschen nicht ganz fair behandelt, aber wenn diese Regel überall gilt, dann okay. Und da ist es eben wieder schwierig, da nur so ein Foto zu zeigen, so eine Momentaufnahme. Klar ist der Ball da irgendwann in der Hand, aber es zeigt halt doch nur irgendwie die halbe oder nur ein Drittel der Wahrheit. Also da die Spanier meckern gerne weiter.
Ja. Ja. Und fühlen sich vor allem immer benachteiligt. Also immer. Als wenn der Schiedsrichter absichtlich gegen sie pfeifen würde. Die nehmen das dann immer so persönlich, die Vereine, und gehen auch so unsouverän damit um. Also elendiges Thema und es wird uns doch die ganze Saison beschäftigen und es wird immer wieder noch passieren. Leider nichts Ungewöhnliches.
Es beschäftigt uns auch jetzt weiter in dieser Folge. Jetzt sind wir zumindest weiter bei den nächsten Aufregern. Auch wenn jetzt da jetzt kein Verein sich beschwert hat, weder Real noch Villarreal oder so. Das ging ja 0-0 aus, aber es gab ja hier und da auch auf beiden Seiten ein paar strittige Szenen. Also es war durchaus ein spannendes Spiel. Villarreal hat die erste Hälfte gehört. Da hatte Carlo Ancelotti zu Recht bemängelt, von wegen die Spieler hatten wenig Lust im ersten Durchgang. Da hat man gemerkt, dass die anderen irgendwie mehr drin waren, es mehr wollten. Mentalitätsfrage und so weiter. Shitstorm von Marco Reus. Reus coming. Aber dann im zweiten Durchgang dann doch Real Madrid ein bisschen frischer, gewillter, gab Top-Chancen auf beiden Seiten. Aluminium-Treffer, 2:1 das Verhältnis aus Real Madrid-Sicht. Luka Jovic, der wird nie mehr treffen, glaube ich, egal wo er spielt. Macht dann noch an die Latte. Aber eben, ja, hätte hier und da auch noch einen Elfmeter für Vinicius geben können. Also ich hatte das ja dann auch gleich getweetet mit dem Video und war, das Ganze macht es eigentlich noch kurioser, dass Raúl Albiol sich nach dem Spiel hinstellt und eben sagt, er hat den Spieler gar nicht gesehen. Nein, man sieht doch genau, wie du noch hinter dich guckst so und siehst, oh, da kommt hier der Brasilianer angeflitzt und der rechte Arm fährt raus und trifft dann auch noch Vinicius. Ich sag jetzt nicht, dass es irgendwie Tätlichkeit ist, auch wenn natürlich Ellbogen da ins Gesicht geht. Darauf hat es ja Albiol auch ein bisschen gezogen, von wegen, wenn ich den schlage, dann blutet der Vinicius auch, dann ist der, da steht der erstmal nicht mehr auf. Aber es ging ja nicht darum, dass du eine Tätlichkeit getan hast, sondern dass du den Spieler im Strafraum gefoult hast, daran gehindert hast, an den Ball zu kommen, auch wenn der Ball irgendwie 5-6 Meter weit weg war, aber das schon eine ziemlich kuriose Szene. Ich glaube, du hattest auch kommentiert unter den Tweet, Penal, oder?
Ja, für mich Penal. Du hattest ja gefragt, ist das für Elfer oder nicht? Ja, fertig, aus. Also, einfach dämlich von Albiol da. Klar, du willst natürlich immer einen Gegenspieler hindern, da irgendwie zum Ball zu rennen oder ne, ein bisschen stören, ein bisschen Körper rein, völlig logisch, macht man als Fußballer automatisch, vor allem als Verteidiger, weil du darfst ja nicht körperlos agieren. Aber wie du schon sagst, du siehst wirklich, wie er den Schulterblick guckt. Ah, da kommt er angerannt. Und dann, wenn er nur den Körper ein bisschen reinstellen würde, wäre das eine. Aber er zuckt ja wirklich so ein bisschen mit dem Ellbogen oder mit dem oberen Teil des Armes so aus und erwischt ihn halt dann auch auf Kopfhöhe. Ja. Also wenn es Schulter an Schulter ist und er macht so einen Sidestep, sage ich, okay, dann nicht so schlimm. Ne? Ein bisschen ihn mit dem Körper stören, behindern ist das eine. Aber den Ellbogen ausfahren und im Kopf oder am Kopf ihn erwischen, ist einfach too much. Ja. Und wenn ich da den VAR habe, und wir sind wieder beim Thema VAR, denn wir sind wieder beim Thema Schiedsrichter, ich verstehe völlig, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, weil du guckst ja da auch nicht drauf, der Ball war ja wirklich, glaube ich, auch weit weg. Und Vinicius hatte gar keine Chance, Vinicius war es, oder? Oder war es Rodrigo? Hatte keine Chance, da an den Ball zu kommen, von daher verstehe ich, dass dein Sichtblick quasi des Refs woanders hingeht, also wenn der es nicht wahrnimmt, kein Vorwurf, aber Thema VAR, dann gucke ich mir das an, dann sehe ich, dass es ein aktives Foul ist von Raúl Albiol, aktives Ausschlagen des oder Auszucken so ein bisschen des Ellbogens, erwischt in dem Gesicht. Ich hätte da nach VAR-Ansicht tatsächlich auf Elfmeter entschieden. Oder anders gesagt, als VAR hätte ich meinem Ref gesagt, guck dir das mal an am Bildschirm, denn für mich ist das ziemlich faulig. So. Und ich glaube, wenn der Schiedsrichter sich das ansieht, in Spanien gibt es da Elfmeter normalerweise dafür. In England vielleicht nicht, weil die sind einfach nochmal anders, aber in Spanien ist das eigentlich Elfmeter, würde ich sagen.
Ja. So ähnlich hat es auch unser Niklas geschrieben, von wegen eher Elfer als keiner, da Albiol vorher extra noch zu Vinicius schaut und dann den Arm ausfährt ins Gesicht. Bei so Bewertungen, was lässt der Schiedsrichter mit einfließen? Es gab ja später auch noch die Szene Parejo gegen Vinicius, der da auch so ein bisschen einen Wischer ausgepackt hat, was für mich dann wieder ein bisschen zu wenig war, weil das so eine fließende Bewegung war. Was immer so in die Bewertung, glaube ich, mit einfließt, ist auch, welcher Spieler es ist. Man weiß eben mittlerweile, dass Vinicius das auch ja gerne mal annimmt und da auch irgendwie sehr emotional wird und da irgendwie dann auch mal eine Karte fordert und so weiter und so ähnlich hat es auch Ancelotti nach dem Spiel gesagt, von wegen, Vinicius muss verstehen, dass das passieren kann und konzentriert bleiben. Er hat ein gutes Spiel gemacht, darf aber nicht zu viel Energie für diese Dinge verschwenden. Also auch das ist immer, wenn Luis Suarez fällt, wenn Maxi Gomez fällt oder auch ein Vinicius, ist man als Schiedsrichter erstmal ein bisschen vorsichtiger, als wenn vielleicht ein Toni Kroos im Strafraum fällt oder so. Also da hat er sich vielleicht auch selbst so ein bisschen dieses Image da beschert. Das kommt dann vielleicht, fließt ein bisschen in die Bewertung mit ein.
Das kann sein, tatsächlich, ja, würde ich dir unbewusst, also im Unterbewusstsein des Schiedsrichters kann das natürlich eine Rolle spielen, aber
naja, nochmal,
nochmal, der VAR ist für mich da der Hauptschuldige, weil der sieht das in aller Ruhe, der hat die Zeitlupen, guckt dir auch diese Hinterzeitlupe an, da siehst du wirklich, was er da macht. Also Vinicius hin und her, ich verstehe das schon, aber man muss ja den Incident an sich losgelöst davon betrachten, welcher Spieler es ist, vor allem wenn man 13, 14 Zeitlupen hat. Also da hatte Villarreal sehr früh sehr viel Glück, aber ich fand auch persönlich, dass auch Real Madrid kurze Zeit später etwas Glück hatte, nämlich der Kollege Asensio, als er da schön den Fuß drüber gehalten hat.
Ja, das kann wehtun, das kann auch mal rot geben. Ich fand, er wird jetzt da nicht die volle Absicht unterstellen, aber es ist ja trotzdem ein gefährliches Spiel. Immerhin im Zweikampf, es ging um den Ball, schnell irgendwie hektische Szene, also jetzt nicht wie Albiol pure Absicht, er will den Gegner einfach nur zerstören oder stoppen. Ja, hat man Glück gehabt, dass da der Schiedsrichter es nicht streng ausgelegt hat oder vielleicht auch da irgendwo ein bisschen Konsensentscheidung gemacht hat, so von wegen, ah, ich habe da eben Auge zugedrückt, jetzt drücke ich hier auch nochmal Auge zu, aber gefährliches Spiel.
Im Endeffekt, was er macht, ist, er hält Vollgas den Fuß mit offener Sohle auf den Knöchel. Mhm. Und zwar in Vollgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ziemlich langer Zeit, 3 Jahre her, 2 Jahre her, hat doch Modric bei Celta Vigo, rot gesehen für ein vermeintlich vergleichbares Einsteigen, das aber 10-mal harmloser war. Ja. Aber da war es auch so von wegen, oh, Knöchel oder Fuß draufgehalten auf dem Knöchel, offene Sohle.
Das war ja noch die neue Regel, die wurde ja dann wieder abgeschafft, weil sie gesehen haben, oh, solche Kontakte gibt es irgendwie immer
Spiel dreimal. Szenen, vor allem ne, offene Sohle gegen den Knöchel in Vollgeschwindigkeit, das ist voll oft rot. Also auch in der Bundesliga habe ich da so oft quasi war-rot dafür gesehen, also sprich, der Schiri gibt erst gelb und der War zeigt ihm, hey, guck dir das nochmal an, und dann siehst du, wie er wirklich Vollgas den stempelt, voll auf den Knöchel tritt, und dann gibt's durch War-Intervention rot. Also allein in der Saison habe ich das locker aus dem Stegreif 5-mal gesehen in der Bundesliga, dass da der War eingreift. Dani Alves war ja auch nicht groß anders, nur da war es halt von hinten, ne? Aber da war es auch dieses Stempel mit offener Sohle voll rein.
Klar, da war einen mitgegeben, da war der Ball.
Ja, da war der Ball weg, natürlich, aber ich wollte sagen, trotzdem, ne? Offene Sohle von oben drauf. Ja. Also der einzige Unterschied ist, da ist der Ball noch im Spiel bei Asensio, weil er will ihn quasi irgendwie blocken oder so, aber ganz ehrlich, da hat der Asensio mega Dusel. Also das ist für mich mindestens orange, genau. Und wenn er rot kriegt, kann er sich auch nicht beschweren. Also ich fand, da hatte Real Madrid schon Glück. Ich würde sagen, 7 von 10 Schiedsrichter geben da normalerweise nach Hinweis, das war dann schon auch rot oder vielleicht sogar sofort rot. Also da auch ein bisschen Dusel für Real, das ist so der zweite Aufreger für mich in dem Spiel.
Ja, Schiedsrichter vielleicht nicht ganz so solide. Es gab, glaube ich, immerhin noch Gelb für Asensio, aber war schon eher eine dunkle Sache. Egal. Nichtsdestotrotz, mal wieder ein Unentschieden zwischen den beiden. War ja schon das Hinspiel, war 0-0 im Bernabéu. Wir erinnern uns, von den letzten 5 Gastspielen in Villarreal hat Real immer nur die Punkte geteilt. Nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Also auch das ist irgendwie... Ja, du hattest es ja schon getippt. Ein bisschen gedacht, ah, vielleicht kann Villarreal, aber bei denen hat ja auch Gerard Moreno gefehlt. Und
tatsächlich war das der Grund, warum ich da nicht auf Villarreal-Sieg getippt habe. Also ich hatte erst im Sinne, boah, jetzt ne, Real sowieso aktuell nicht so gut drauf, Kopper aus, nicht überzeugt.
Gedanklich in Paris.
Genau, gedanklich bist du in Paris, man kennt ja Real Madrid, ne, da weiß man, wie die ticken. Dann in Villarreal, die richtig stark drauf sind mit der einen oder anderen Ausnahme, aber seit ne, wirklich 10 Spielen oder so eine ganz andere Mannschaft als der Saisonstart. In Villarreal on top noch. Und dann dachte ich mir, boah, Villarreal, die können da schon dich richtig ärgern. Ich glaube ja auch die torgefährlichste Mannschaft zu Hause der Liga, glaube ich, ne? Vorm Spieltag zumindest, wenn ich mich nicht täusche. Oder mit die torgefährlichste. Aber als ich dann gelesen habe, Moreno fällt aus,
29 dachte ich mir, okay. Tore, stimmt, ja.
Als ich gelesen habe, Moreno fällt aus, dachte ich mir, okay, dann doch unentschieden. aber ja, aber hinten raus musst du sagen, als Real Madrid, normalerweise kannst du mit leben mit dem Punkt. Aber die Jovic-Chance da in der 90. Also so gesehen waren es dann doch 2 verlorene Punkte, weil du es hinten raus einfach gewinnen musst oder solltest.
Es lag dann auch nicht nur an Jovic. Also ich finde schon auch Bale, das waren ja fast 3 hundertprozentige Chancen, die er da hat. Vinicius auch eine hundertprozentige. Da müssen dann auch eigentlich 2 rein. Also die beiden haben es vorher verkackt, in Anführungszeichen. Jovic, ja, hat eben das Riesenpech, du wirst eingewechselt. Er macht eigentlich alles richtig, perfekter
Lupfer fast. Er macht wirklich alles richtig. Ich habe ihn auch drin gesehen, den Ball. Also ich dachte mir auch, perfekt, alles super, der ist drin und dann zonk an die Latte. Also richtiger war auch einfach Pech für den armen Jovic. Ja. Ne? Tut dir auch ein bisschen leid.
Was soll man da noch sagen? Der wird einfach nie mehr treffen und nie mehr glücklich irgendwie. Ja, also die Spieler haben es vorher dann eher vergeigt, eben Bale und Vinicius, und die haben ja alle irgendwo ein ganz gutes Spiel gemacht, und wenn irgendwie Gefahr entstand, dann war Vinicius dabei, der natürlich oft zu verspielt war, aber die wenigen Chancen, die du dann hast, die musst du dann eben auch nutzen. Auch ein Gareth Bale kann da mehr draus machen aus den 2-3 Situationen. Hat er auch Pech, dass da eben, wer war es, Rulli noch irgendwie diesen geilen Schuss an die Latte lenkt. Aber ja, es war eben dann vorher schon die 2 Punkte verloren, sage ich mal, in diesem Spiel. Trotzdem dann irgendwo noch vielleicht verdientes Unentschieden, weil Villarreal in der ersten Hälfte einfach besser war. Wir gehen weiter. Du hast eben ein heimstarkes Villarreal angesprochen. Ja, 29 Tore ist stark. Und eine andere heimstarke Mannschaft ist immer noch, war lange Rayo Vallecano. Die haben jetzt innerhalb kurzer Zeit ihre ersten beiden Saison-Heimniederlagen kassiert. Erst gegen Bilbao und jetzt eben überraschend gegen Osasuna. Dass sie vielleicht nicht gewinnen würden, war absehbar, weil Doppelbelastung. Copa del Rey hatten sie jetzt lange anstrengende Wochen hinter sich. Jetzt ist kurze Pause, weil das Rückspiel ist erst Anfang März. Aber dass Osasuna da 3-0 in Vallecas gewinnt, war dann doch ein bisschen überraschend. Aber der Hype-Train ist ein bisschen vielleicht längst abgefahren, vielleicht bei Rayo. Da ist vielleicht auch ein bisschen die Luft mittlerweile raus.
Ja, das ist halt, wenn so eine kleine Mannschaft einen Aufsteigen noch dazu, ne, Doppelbelastung hat. Also körperliche Belastung ist das eine, aber auch die mentale Belastung. Ne? Du hast dieses Highlight-Spiel, Halbfinale, Copa zu Hause, verlierst dann gegen ein starkes Betis, ne, dann sagst du einfach mal auch mental, glaube ich, ein bisschen zusammen und dann einfach drei Tage später den Schalter wieder umlegen gegen ein immer unbequemes Osasuna, weil wenn die eins machen, dann ist es laufen, kämpfen, pressen, ne, unbequem sein.
Drittbeste Auswärtsmannschaft.
Ja, und auswärts stark, genau, ich wollte es gerade aussprechen. Das ist einfach schwer, deswegen, ja, grundsätzlich, das immer wieder beim Thema, das wird nicht ewig so weitergehen bei Rayo. Ne? Wir haben das prognostiziert, das gleicht sich irgendwann aus und irgendwann kann man nicht mehr jedes Heimspiel gewinnen. Aber dass sie dann 0-3 verlieren, ist natürlich dann auch bitter. Ne? Binnen weniger Tage zwei so Heimspiele so bitter verlieren, ist natürlich ja nicht schön für Rayo. In der Höhe überraschend, aber ja, irgendwo vielleicht auch nicht völlig überraschend.
Ja, vielleicht hat da auch ein bisschen wieder oder kam dazu das Chaos im Verein, von wegen wir reden immer noch über den Club, der jetzt aufgestiegen ist, die eine historische Saison spielt, im Copa del Rey Halbfinale steht, in der Tabelle weiter irgendwo auf einem ordentlichen noch immer Platz 11, natürlich da jetzt ein bisschen durchgereicht von zwischenzeitlich mal Champions League Rängen, aber es ist ja immer noch mit dem kleinen Etat, mit dem kleinen Kader, ist das immer noch sehr beeindruckend, aber eben Chaos im Verein, ich hatte es euch schon erzählt, als ich vor ein paar Monaten in Vallecas mal war, von wegen viele Fangesänge gegen den Präsidenten Martin Preza, und das hat man auch jetzt die letzten Spiele wieder gehört, speziell im Pokal hat uns auch Niklas darauf hingewiesen, regelmäßig hört man Preza vete ja, Preza vete ja, also so viel wie verpiss dich. Und ja, da ist einfach immer noch, ja, herrscht einfach irgendwie Chaos im Verein. Oscar Trejo hatte sich dazu auch ein bisschen gemeldet, von wegen, ja, es ist keine gute Zeit aktuell, irgendwie viel Unruhe im Verein. Es fehlt, viele Stellen sind einfach auch nicht modern. Es gibt immer noch keinen Online-Shop, das Stadion ist natürlich auch hier und da, gibt es ein paar Lecks. Und ja, jetzt gibt es auch noch ein bisschen anderes Thema, von wegen die Bucaneros, die quasi die Rayo Ultras, sind aktuell nicht drin. Jetzt ist nur die Frage, werden sie nicht reingelassen oder boykottieren sie vielleicht den Präsidenten und wollen aktuell nicht rein. Also da weißt du vermutlich auch nicht viel mehr, aber es ist eine komische Bewegung, was da so passiert.
Es ist vor allem eine unschöne Gemengelage. Also da herrscht wirklich, ja, Krieg, kann man sagen, zwischen den Ultras, zwischen den Bucaneros und Preza, und zwar schon seit einiger Zeit, also nicht erst seit dieser Saison, auch schon letzte und vorletzte Saison, er ist ja schon länger da, Preza. Ja, die wollen ihn unbedingt raushaben und er lässt sich das natürlich gar nicht gefallen, und ich meine gelesen zu haben, dass vor dem Pokalspiel jetzt gegen Betis jeder Fan, der ein Bucaneros-Shirt angezogen hatte, durfte nicht ins Stadion. Also der hat den Leuten mit Ultra-Shirts verboten, ins Stadion zu gehen. Was haben die gemacht? Die haben ihre T-Shirts ausgezogen, damit sie rein dürfen, und standen dann oberkörperfrei im Stadion. Also auch aus Protest natürlich, aber teilweise wahrscheinlich, weiß jetzt gar nicht, wie warm es in Madrid war, vielleicht hatten sie gar nur das T-Shirt an und sonst nichts. Natürlich dann auch Solidarisierung mit ihren Mitspielern, aber wozu der Mann fähig ist, ne? Also du hast ein T-Shirt, der Bucaneros, hast ein gültiges Ticket, und der Präsident lässt dich nicht ins eigene Stadion rein, als Fan des Vereins. Also da herrscht ein unfassbarer Krieg, kann man quasi sagen, hinter den Kulissen. Also wirklich übel, was da abgeht. Das ist ein Thema, da könntest du dann zwei Podcasts mitfüllen. Und ich kriege da auch nur ein bisschen was davon mit, weil es beherrscht halt einfach nicht so die Schlagzeilen, weil es ist halt nur Rayo in Anführungszeichen, ne? Die kleinen Clubs, die spanische Presse, ne, fokussiert sich leider, muss man auch immer sagen, eher auf die größeren Vereine und sowas findet immer in der Marca auf Seite 37 nur statt und dann in einem Mini-Artikel. Deswegen schwierig, da in Deutschland überhaupt alle Infos zu erreichen oder zu bekommen. Mhm. Aber grundsätzlich, da herrscht Krieg zwischen Ultras und dem Präsidenten. Die wollen den raus haben. Der, muss man ja dazu erklären, Rayo ist ja so, oder? Das St. Pauli Spaniens, ja. Also ein Verein mit linker Identität etc. und dementsprechend sind die Bucaneros auch da natürlich sehr stark engagiert, ne, gegen Rassismus, gegen Homophobie, dies, das. Und der Kollege Pressa, was macht er? Kuschelt auf der Tribüne mit Fox Politikern, also sprich mit der spanischen AfD, mit wirklich Rechtserzkonservativen, um nicht zu sagen Halbnazis. Also ekelhafte Partei Fox, wie gesagt, die AfD Spaniens, kann man so 1:1 übertragen, als Präsident eines linken Vereins. Das musst du dir vorstellen, das ist unvorstellbar sowas, wenn das bei St. Pauli der Fall wäre. Ne? Also überhaupt in Deutschland wäre das ekelhaft, aber dann bei St. Pauli on top. Also der falsche Mann besitzt Rayo auf gut Deutsch. Der hat da, ne, warum auch immer will der diesen Verein nicht verkaufen und abgeben. Und dementsprechend bekriegen die Ultras den weiter und das wird uns auch noch die ganze Saison befassen. Also sehr, sehr unschön und leider auch deswegen unschön, weil es den Verein scheinbar sportlich dann auch irgendwo affektiert.
Mhm. Irgendwo ja, jetzt auch wenn natürlich Saisonauftakt spektakulär war, die Hinrunde und sie sind im Cupa-Halbfinale. Aber letzte 5 Spiele eben 4 verloren, unter anderem das Halbfinal-Hinspiel gegen Betis, war ja auch verdient eigentlich und dann eben auch noch gegen Celta verloren, gegen Osasuna jetzt verloren. Da kommt es aktuell dicke. Aber nichtsdestotrotz spielen sie noch eine ordentliche Saison, trotz all der Umstände, trotz des Chaos und die Fans sind natürlich nicht zufrieden und es gibt weiter, ich habe es schon oft gesagt, kein Online-Shop, die Leute müssen anstehen und es ist irgendwie minimaler Fanshop auch, es ist einfach noch nicht modern, irgendwo noch hängen geblieben in der Zeit und das ist dann auch die Verantwortung des Präsidenten, auch darum gibt es die Kritik. Wir bleiben in Madrid, wir gehen zu einem Monster-Party da so eigentlich. Wo soll man da jetzt wieder anfangen? Atletico führt 2-0. Man denkt sich, wow, das läuft aber souverän hier. Der typische Getafe-Fluch, die können einfach nicht gegen Atletico gewinnen. Die letzten 20 Spiele oder was, alle verloren fast. Ja, dann auf einmal steht es 3-2 für Getafe. Dann kommt doch noch irgendwie, ich glaube, Angel Correa hat dann mal wieder getroffen, irgendwie ausgeglichen. Und dann kurz vor Schluss passiert es dann tatsächlich doch noch. Und das 4-3 fällt Hermosos irgendwie mit einem Seitfallzieher natürlich zur Stelle. Wahnsinn, also das war mal wieder dieses typische Atletico. Wir hatten schon zuletzt diesen Wahnsinn, 2 Tore in der Nachspielzeit gegen Valencia, wo sie es noch gewonnen haben und jetzt wieder sowas, so ein verrücktes Heimspiel, also ja, das ist no lo pueden entender, das ist Atleti.
Wahnsinn, ey. Wo fängt man da an? Ich fange mit den letzten 3 Ergebnissen an, weil man kann es ja nicht glauben, man muss es einfach mehrmals lesen, weil das so Atletico-untypisch ist. 2-2, 3-2, 2-4, 4-3 sind die letzten Ergebnisse von Atletico Madrid. Ach ja, und da, ich glaube, ein 3-3 gegen Valencia gab es ja auch noch. Dazwischen,
3-2 sogar.
In Valencia. Also,
ach, das ja, ja. Das
genau.
Ja.
Hä? Was ist da los mit Atletico? Also, ich führe den Hashtag ein, always watch Atleti. Die Kollegen vom TSFP, vom spanisch-englischen Podcast, ne, die haben ja so ein Hashtag mal gehabt, Always Watch Betis, weil Betis immer so unterhaltsam war. Mittlerweile heißt es, schaut Spiele von Atletico, weil da eskaliert es völlig. Also die können, warum auch immer, nicht mehr verteidigen. Grundsätzlich haben wir eh schon 100-mal thematisiert, aber auch im Kopf haben sie da irgendwie, das hinterlässt Spuren, denn anders kannst du dir ja diese Handelfmeter auch nicht erklären. Vor allem der zweite, ne? Also das hat irgendeinen Einfluss auf die Spieler auch, die dann völlig den Kopf verlieren und völlig, ne, jegliche, weiß ich nicht, Konzentration verlieren und dann eskalieren die Spiele plötzlich völlig, wo du früher denkst, naja, Atletico führt im Wander 2-0, das wird so enden, da wird jetzt nichts mehr passieren, vor allem wenn Getafe normalerweise zu Gast ist, ne? Da wird es jetzt 3 Torschüsse geben in den 70 Minuten, die noch ausstehen und so endet das Spiel, aber nee, aktuell eskalieren die Atletico-Spiele völlig, also es ist ein Traum aus neutraler Sicht. Wirklich krass.
Ja, Und dann irgendwie haben sie immer noch dieses emotionale Anpeitschen, dass sie dann doch noch so zurückkommen. Gegen Valencia hat es geklappt. Im Camp Nou waren sie ja auch, hatten noch eine ganz gute Phase, aber irgendwie dann doch nicht mehr. Und jetzt gegen Getafe irgendwie das auch noch gedreht. Also ja, das ist Atletico, das ist Simeone. Das, da funktioniert die Mannschaft dann doch noch, wenn sie muss. Aber die letzten 6 Partien immer jeweils mindestens 2 Gegentore kassiert. Wir haben schon oft gesagt, Oblak hat keine gute Saison. Die Defensive ist sehr wackelig. Es gibt jede Menge Gründe für, in Anführungszeichen, diese Krise. Sie sind ja jetzt aktuell wieder nur Fünfte, also außerhalb der Champions-League-Plätze. Und ja, man merkt auch, Luis Suarez hat natürlich nicht die Motivation der Vorsaison. Das haben wir alle schon gesagt. Felipe ist nicht ganz auf der Höhe. Viel zu viele Fehler.
Der ist katastrophal, der Typ. Rot wieder gesehen jetzt. Ne? Genau. Ich glaube, seine zweite Rote sogar in der Saison, wenn ich mich nicht täusche. Und auch was für rote Karten oder grundsätzlich was für Fouls der immer begeht. Ne? Also völlig hanebüchen der Typ. Der hat nicht annähernd die Qualität für diesen Verein. Sie haben nicht nachgefragt.
Du hast ja getweetet von wegen, ne? Hätte man schon im Winter nachholen
müssen. Ich hab mich erinnert an einen Tweet, weil der schon mal vom Platz geflogen ist, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel. Und ich habe mich schon mal erinnert, dass ich diesen über ihn getweetet habe, habe den rausgekramt und er gilt halt einen Monat später oder zwei Monate später immer noch. Ne? Der gleiche Hot Takes. Der Typ ist vogelwild, der ist einfach nicht gut genug. Ich glaube, unser Kollege Husky, ne? André Kahle, hat da ja auch ziemlich harten Tobak rausgehauen über den seinen Abwehrspieler seines Vereins. Also nicht gut genug einfach. Nicht gut genug, Felipe,
nicht mehr für
Atletico. Ja, grundsätzlich auch die Handelfmeter. Ich glaube, der erste ist irgendwo auch unglücklich, hart auch.
Weiß nicht mehr, war das Kondogbia oder war das
welcher Spieler es war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber nach der Ecke springt er ja dann hoch und dann.
Ah, das war Cunha, stimmt, der sind so
eingeklemmt
zwischen Oberschenkel
genau.
und Arm.
Genau, Cunha war es, richtig.
Also blöd, also, sonst geht der Ball halt gefährlich und geht durch. Und
ja, man weiß nicht, was blöd, dann, also das ist noch unglücklich irgendwo und hart und harsch. Und in Spanien werden die halt immer gepfiffen. Also unglücklich für Atletico. Vielleicht muss man den nicht pfeifen, aber der wird halt immer gepfiffen, weil das halt auch blöd sich anstellt, Cunha. Aber richtig blöd stellt sich dann, ich glaube, Lemar war es beim zweiten an. Also der blockt den Ball ja aktiv dann, ne? Beim die Flanke, da zischt der Arm richtig aus. Also das ist immer beim Thema Albiol. Der sieht, wo der Ball hinkommt und hat dann einen Reflex und dann zuckt der Ellbogen oder der Arm raus. Also völlig Banane. So, und das ist dann eine mentale Sache. Deswegen, die sind dann so verunsichert und verlieren dann völlig den Kopf und Wahnsinn.
Und eigentlich musst du ja als Spieler auch ein bisschen das Gefühl für haben, oh, der Schiedsrichter, der gibt wohl gerne mal einen Elfmeter, weil das war ja dann schon in der Szene von Lemar schon der dritte Elfmeter. Es gab ja schon viel früher einen Elfmeter und da hat uns auch Niklas aufgeschrieben, von wegen, wir müssen die Aufreger des Spiels das wieder einführen, denn er schreibt, der Elfmeter für Suarez ist ein Skandal. Zum Glück hat er den verschossen, aber wieder so ein typischer Suarez. Er sieht den fallenden Torhüter, hebt ab und fällt so über ihn hinweg. Und dass er damit trotz Videoschiedsrichter durchkommt, ist eine Farce, schreibt Niklas. Ja, das hat Luis Suarez natürlich wieder dankend angenommen, dass er da dann so über einen Torhüter drüber stolpert. Also er hätte das vielleicht auch anders lösen können, aber ja, für mich schon auch von den 3 Elfmetern war das so der fragwürdigste und eben zum Glück dann noch verschossen. Was meinst du?
Typischer Suarez. Also das macht er seitdem der Fußball spielt. Ne? Der ist halt auch, also wenn er für dich spielt, ne, ist es einfach ein abgezockter Fuchs, wirklich ein Schlitzohr. Aber als Gegner, wenn ich David Soria bin, was soll ich da machen? Also im Endeffekt, der sucht den Kontakt und macht ja aktiv quasi einen Schritt in mich rein, wenn man so will. Ne?
Könnte also fast sagen, es war ein Tritt gegen Soria.
Ja, also es ist wieder diese Grauzone, weil er wird getroffen, sprich, kann da leider nicht intervenieren, weil der Kontakt ist da und der Kontakt ist ja nicht, er wird ja nicht touchiert, so mini-mini, ne, mäßig, sondern der Torwart haut ihn auf gut Deutsch um, aber warum haut er ihn um? Ja, weil Suarez den aktiven Schritt in den Torwart reinmacht, also den Kontakt nicht nur sucht und findet, sondern der Kontakt geht ja von Suarez aus, von daher bin ich da auch eher beim Thema, gib die lieber nicht, weil der Stürmer will nur eine Sache und fädelt ein oder es ist ja nicht nur ein Fädeln, es ist ja wirklich eins drüber. Von daher würde ich mir wünschen, dass die nicht gepfiffen werden, aber leider kann da VAR nicht intervenieren, weil dieser Kontakt so klar ist. Und deswegen verstehe ich schon, warum der grundsätzlich der Pfiff stehen bleibt, aber es ist natürlich mindestens unglücklich aus Retafe-Sicht und wenn ich Torwart bin, dann rege ich mich da auch fürchterlich auf, weil ich kann ja nichts dafür, ne? Der Stürmer initiiert ja das Ding.
Ja. Ja, trotzdem weiter verrücktes Spiel. Also Getafes letzter Sieg gegen Atletico war 2011. Danach gab es jetzt 19 Liga, kleine Derbys. Und davon hat Atletico 17 gewonnen, 2 Unentschieden. In 17 Partien hatte Getafe gar nicht getroffen. Ihr erinnert euch an die Serie. Jetzt im Hinspiel mal wieder ein Türchen gemacht, 1-2 verloren. Und jetzt eben 4-3 im Wanda Metropolitano. Das ist ja fast schon peinlich für Atletico. Aber ja, irgendwie, ich glaube, wird man da trotzdem mit einem lachenden Auge eher drüber schauen, weil, hey, man funktioniert ja doch noch. Die Mannschaft hört auf den Trainer und das Emotionale ist dabei. Ohne Wahnsinn geht's nicht. Aber diese Serie der letzten Spiele, jetzt nur Platz 5 in der Champions League. Wir haben es gesagt, das könnte irgendwo, wenn es keine Champions League gibt, könnte vielleicht Simeone auch selbst im Sommer sagen, die Magie funktioniert nicht mehr, dass er dann vielleicht selbst den Hut nimmt, aber ja, noch ist das Rennen offen, noch ist man ja auch punktgleich mit Barca, 39 Zähler beide, mal schauen.
Übrigens sehr bitter für Getafe, ne? diese Niederlage, die hatten sich mindestens dieses 3-3 verdient, ja. Also ich war wirklich angetan, was die für Fußball spielen können und dass da ein ganz anderer Zug in der Mannschaft ist, ne? Wir haben es ja angesprochen, sie sind, ich glaube, das drittbeste Rückrundenteam, wie war das?
Oder seit Xavi da ist.
Genau, in diesen 11 Spielen, glaube ich, sind es. Ne? In der Xavi-Tabelle haben sie was? 20 Punkte, 19, 21, irgendwie sowas?
Jetzt sind 20,
also, ja. Also richtig, richtig stark. Haben, wie war das? In den letzten 8 Spielen, glaube ich, nur 1 verloren, irgendwie sowas. Also wirklich, wirklich
Real
brutal.
Real geschlagen, jo.
Genau, Real geschlagen, Osasuna 1-0 geschlagen, Levante 3-0 geschlagen, 2-0 gab es auch, also die Abwehr ist verbessert, aber sie glauben auch an sich, also da ist wirklich viel mehr Zug drin und wozu das führen kann, wenn eine Mannschaft Schwung hat, wenn eine Mannschaft Selbstvertrauen hat, hast du jetzt eben im Wanda Metropolitano gesehen. Unterm Strich, glaube ich, wäre 3-3 das verdiente Ergebnis gewesen. Vielleicht kann man sogar argumentieren, dass ich Getafe ein bisschen mehr verdient hätte als nur einen Punkt. Weil, ne, ich fand sie wirklich, wirklich erstaunlich gut. Klar, diese rote Karte konditioniert dann völlig das Spiel. Da wurde dann Atletico komplett passiv und dann hat Atletico auch diesen Punkt unterschrieben. Und dass du dann in der 90. das Ding so unglücklich verlierst aus Getafe-Sicht, weil Soria da, ne, zaudert und hadert und komme ich raus bei der Flanke, na, bleibe ich lieber drin. Also allein schon das Foul ist dämlich. Da darfst du niemals einen Foul weggeben, da im letzten Drittel da vorne rechts. Und dann unglücklich für Getafe, aber natürlich umso glücklicher für Atleti, weil das sind diese Siege, wie eben auch gegen
Valencia.
Gegen Valencia, genau. Das sind diese Siege oder diese späten Tore, die hauchen dir wirklich Leben ein, ne, als Mannschaft. Also der Atletico braucht das unbedingt, so wackelig, wie die aktuell sind.
Ja, aber Getafe, Chapeau, was da Kike Sanchez Flores, der neue Trainer, schafft. Irgendwie hat er auch das Vertrauen gegeben in Enes Ünal, der ist plötzlich in Ballon d'Or-Form gefühlt, auch wenn das jetzt nur 2 Elfmeter waren im Wander, aber trotzdem trifft er ja auch ohne Ende, hat Real geschlagen. Und da jetzt die nächsten Spiele gegen Cadiz, gegen Alaves, also auch da nochmal Abstiegskämpfe, auch wenn Getafe da aktuell 5 Punkte vor der Abstiegszone ist, trotzdem das nochmal gewinnen und dann dürfte die halbe Miete sein. So, was hat man noch am Spieltag? Alaves ja 2-1 gegen Valencia gewonnen, das war ganz schick. Schick war auch Betis gegen Levante, da mal wieder Tore rausgehauen, hat man ja auch alle getippt, glaube ich, auf ein paar Tore in diesem Spiel, auf einen Betis-Sieg und dann eben Fekir Doppelpack und Levante, ja, weiter hoffnungslos trudeln da dem Abstieg entgegen.
Ja, ich fand sie übrigens gar nicht so hoffnungslos. Ich habe das Spiel nebenbei laufen gehabt. Nach vorne hast du genau das gesehen, was wir schon zur Hinrunde erklärt haben, dass sie schon spielerisch gut sind, dass sie Chancen haben, aber die Abwehr ist halt Katastrophe. Es sind ja auch die schlechteste Abwehr der Liga. Ne? Verteidigen können sie einfach nicht. Nach vorne können sie dir immer, wenn sie Selbstvertrauen haben, können sie immer Tore schießen, können sie fußballerisch sind sie gut, aber hinten sind sie vogelwild und gegen Betis, die ja so stark offensiv sind, bei denen ja alles läuft, seit mit der einen Ausnahme, ne, jetzt gegen Villarreal verloren zu Hause, letztes Wochenende, aber ansonsten schießen die ja ständig 2 plus Tore, ne, gerne auch 4. Ja. Wenn du da hinten so vogelwild bist, dann kassierst du halt ohne Ende. Vor allem Fekir ist richtig stark drauf, ne? Einen richtig geilen Messi-esken Freistoß in den Winkel geschossen. Also da funktioniert auch viel bei Betis, die haben Selbstvertrauen ohne Ende durch den Sieg bei Rayo ja noch mehr. Und dann, ja, als Levante wird es dann leider düster.
Ja, mal gucken, ob das noch was wird. Aber dass man jetzt gegen Betis nicht unbedingt groß Punkte holt, war ja so abzusehen. Hatten hier auch fast alle getippt. Nur Luis Martins irgendwie ein Unentschieden mutig. Ansonsten alle Auswärtssieg fast schon getippt. Naja, mal gucken, wie lange der Höhenflug da von Betis noch anhält. Sind ja auch mit einem Bein schon im Pokalfinale. Und ja, da mal schauen. Dann, Real Sociedad hat mal wieder zu Hause getroffen. Die sind ja eine der schwächsten Heimmannschaften, zumindest aus Torbilanz jetzt. Das waren erst die Treffer 8 und 9, jetzt im 12. Heimspiel. Deswegen hatte ich noch 0-0 mutig getippt, aber fast alle anderen natürlich auf Real Sociedad-Sieg, weil Granada jetzt auch nicht so der starke Gegner ist. Und ja, dann mal wieder, euer Sabaya hat mal wieder gezeigt, er kann auch Tore machen, wenn auch vom Punkt. Rafinha hat, glaube ich, sein erstes Tor gemacht, nachdem er jetzt im Winter aus Paris kam. Also da persönlich, hat man wieder ein Lebenszeichen gesetzt im Kampf um die Europapokalplätze, jetzt Platz 6 wieder vor dem FC Villarreal. Und dann kommen wir doch zum anderen Partidazo.
Ein Wort noch zu Granada, bitte? Bevor wir überleiten, ja, zum anderen Partidazo. 4 Spiele in Folge verloren, nur in einem Spiel davon Tore geschossen und seit 6 Spielen nicht gewonnen. Wenn das noch so ein bisschen weitergeht, wundere dich nicht, wenn wir einen Trainerwechsel haben.
Oh, meinst du?
Eine Ansage von mir. Ich glaube, sind sie nicht sogar die schwächste Mannschaft in der Rückrunde sogar? Also die einzige sieglose hat Levante gewonnen. Weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken, ist mir jetzt auch too much, aber ich hatte es irgendwie als Tweet gelesen, dass sie irgendwie nur in der 4. Saison überhaupt noch in der Rückrunde noch keinen Sieg haben oder irgendwie sowas. Also
sie sind ein Punkt erst aus 5 Rückrundenspielen.
Sie sind richtig schlecht und der Formkurve zeigt richtig nach unten und lass das nochmal 1-2 Spiele weitergehen. Du spielst jetzt gegen Villarreal, da kannst du auch easy verlieren. Dann hast du irgendwo ein kleines, vielleicht Schlüsselspiel gegen Cardiff und wenn du da nicht gewinnst, dann würde ich mich nicht wundern, wenn Robert Morenos Stuhl wackelt oder vielleicht sogar umfällt, weil ja, also nur mal im Blick halten, denn Granada ist wirklich nicht gut. So.
Hat ja schon gewackelt und dann hatten sie zu Ende der Hinrunde wieder eine ganz gute Phase, aber jetzt eben Platz 20 in der Rückrundentabelle. Rayo auch erst ein Punkt, aber auch erst 4 Spielchen gemacht. Valencia 2 Punkte, eieiei. Muss man sich öfter mal anschauen, Rückrundentabelle. Gut, man musste sich auch anschauen, das, was da im RCDE-Stadium passiert ist. Ist ja nicht Barcelona, es ist ja Cornellà, ein Vorort. Und ja, ich hatte genau 2-2 getippt, war dann doch, konnte auch ein bisschen mich minimal freuen, als dann doch noch Luc de Jong den rausgehauen hat.
Hast du gejubelt beim Tor?
Naja, ich glaube, das war so ein bisschen der, dann immerhin mein Punkt. Habe ja irgendwie die letzten Spieltage nicht so viel gesammelt.
Also ich kann dir sagen, ich habe gejubelt. Luc de Goll.
Luc de Goll.
Kann man übrigens auch im Live-Ticker sogar, ich habe die Live-Ticker-Überschrift völlig euphorisch auch Luc de Goll genannt. Ballon d'Or Thema.
Da kommen wir,
ganz ehrlich, da kommst du dann Luc de Jong aktuell nicht vorbei. Ich glaube, er hat in 4 der letzten 5 Spiele, in denen er gespielt hat, weil er war ja in der Copa zwischenzeitlich 2-mal gesperrt und ich glaube, beim letzten Spiel kam er gar nicht zum Einsatz, aber in 4 der letzten 5 Spiele, in denen er gespielt hat, hat er getroffen.
Ja, im Klassiko auch.
Das könnten nicht alle von sich behaupten. Ein Kollege, der Cristiano heißt in England, tut sich aktuell schwer. Der Kollege Messi tut sich mit dem Toreschießen enorm schwer. Luc, grandios. Und ja, für Barca natürlich ein Punktverlust trotzdem. Pedri war da auch ziemlich ehrlich und hat gesagt, immerhin konnte man einen Punkt retten, aber unterm Strich, wir wollten hier gewinnen und das sind 2 verlorene Punkte. Aber wenn du in der 96. da das Unentschieden rettest, musst du froh sein, dass du überhaupt den einen Punkt hast. Also, ja, da war einiges drin, auch in diesem Spiel, in diesem Derby. Also die Derbys in Cornellà im RCD-Stadion sind eh immer so dermaßen hitzig. Also die Atmosphäre war grandios, sage ich jetzt als Barca-Fan. Wirklich, was da für Stimmung herrschte, das ist wirklich das Spiel des Jahres immer für Espanyol, dieses Derby. Das leben die richtig, da war krasse Stimmung und das hast du auch gemerkt, wie das auch auf die Mannschaft überspringt, auf Espanyol, die waren so angestachelt, sie haben wirklich 150% gegeben. Ja. Das war mit Abstand ihr bestes Spiel, zumindest vom Einsatz her, vom Giftigkeit, von Wille, von Laufstärke.
Haben sie zu Hause auch 1-0 geschlagen.
Ja, aber
und im Xavi-Debüt waren sie auch ganz
gut. Aber wirklich, was so Laufstärke, Einsatz, Glaube, Wille anbelangt, war das wirklich krass. Also ein super, super schweres Spiel für Barca und man musste auch ein bisschen Respekt zollen dem Gegner. Ich fand nämlich Barca alles andere als schlecht. Die haben das wirklich nicht schlecht gemacht, aber Espanyol war wirklich so, so unbequem und deswegen musst du eigentlich hochzufrieden sein mit dem Punkt, nicht nur, weil es in der 96. war, sondern man muss auch ehrlich sagen, das war einfach ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel und nicht alle Auswärtsspiele sind so schwer, weil der Gegner so motiviert ist, also da muss man auch ein bisschen den Hut vorziehen.
Ja, ja. Trotzdem bleibt es bei dieser ja auch ein bisschen tragischen Serie. Jetzt 24 Derbys in Folge konnte Espanyol nicht mehr gewinnen. Da gab es dann eben 18 Niederlagen und jetzt immerhin das sechste Unentschieden. Torverhältnis 9:58. Ja, klar, dass Barca da häufiger mal gewinnt, aber da auch keins gewinnt. Das ist ja ähnlich wie Getafe gegen Atletico. Irgendwie soll das einfach nicht sein, auch wenn es dann doch lange noch nach 3 Punkten aussah. Raúl de Tomás ja noch das perfekte Golasso dazu rausgehauen und dann ist es eben irgendwie 90+5. Ja, dann kommt die perfekte Flanke und dafür wurde Luke de Jong geholt, dafür wurde er oft belächelt, aber ja, das ist seine Funktion und da hat es mal wieder geklappt. Nicht das erste Mal, auch nicht erst das zweite Mal. Ja, und dann, von dem her, hat sich das doch gelohnt, der Transfer, und hat er mal wieder einen Punkt beschert, wie schon gegen Granada oder wo war das auch, weiß schon gar nicht mehr.
Vor allem, was für wichtige Tore er auch schießt, ne? Mallorca, klar, Mallorca, super Klassiko-Tor, dann... Ja, sind sie natürlich ausgeschieden, aber er schießt halt auch wichtige Tore, ne? Wenn er jetzt nur so das vierte Tor bei einem 4-1 schießt, wen juckt's, ne? Aber er schießt ja wirklich Führungstore oder Ausgleichstore oder Tore, die Siege oder Punkte bescheren. Also absoluter Supersub, muss man echt sagen. Und vor allem, was richtig gut jetzt funktionieren sollte, in der Theorie und in der Praxis, weil man es ja schon gesehen hat, ist Adama auf Luke. Weil wenn Adama eins macht, dann ist das Flanken, 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 Flanken. Ja. Ich glaube, er hat 10 Stück geschlagen gegen Espanyol alleine. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, undenkbar bei Barca. Die haben
10 insgesamt wären schon zu viel.
Genau, weil für Barcas Style natürlich, also seit 15 Jahren kann ich mich kaum an mehr als 5 Flanken in dem Spiel erinnern, vor allem zu der Hochzeit unter Guardiola, da waren ja Flanken fast schon verpönt. Da hat ab und zu Dani Alves eine geschlagen, aber auch nur, wenn er gar nicht wusste, was er machen soll. Ja. Ansonsten, also das fällt schon auf, dass sie wirklich da den Spielstil auch ein bisschen geändert haben, dass sie wirklich viel mehr Penetration im letzten Drittel, egal durch was, in dem Fall durch Flanken, durch Dribblings, durch wirklich verschiedene Mittel, finde ich persönlich gut und es zeigt ja auch, dass es erfolgreich ist. Ja. Und wenn du dann, wie gesagt, einen guten Flankenspieler hast in Adama und einen guten Kopfballspieler in Luke de Jong, dann ist das eine absolute Waffe. Kein Verein in La Liga hat mehr Kopfballtore erzielt als der FC Barcelona.
Ach was.
Das ist unvorstellbar. Nee. Ich hätte, weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht.
Was
das
ist doch?
Der Wahnsinn.
Doch, das ist richtig krass. Kein Verein in La Liga hat mehr Kopfballtore erzielt als der FC Barcelona zu diesem Zeitpunkt. Und, und sie haben jetzt schon, ich glaube, es sind 10 oder 11 Kopfballtore. In der gesamten letzten Saison hatten sie genauso viele wie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt.
Auch immerhin auch so viele damals.
Also wirklich krass. Aber es funktioniert ja. Also es ist ja auch nicht blindes Reinflanken, sondern es hat System. Ja. Ne? Ja. Das ist ja der Unterschied. Ja. Das Wichtige ist, du hast jetzt einen Plan B, aber dieser Plan B ist nicht blind. Klar, es kommt nie jede Flanke an, etc., ne? Aber es funktioniert, es hat System und vor allem es überfordert ja scheinbar auch den Gegner. Denn also muss man auch ein bisschen Hut vorziehen. Plan B funktioniert von Xavi.
Da ist Barca Xavi bestimmt auch ein bisschen flexibler als Ancelotti. Das kreide ich dem ja immer an. So, da fehlt so ein bisschen diese Flexibilität, das Ingame-Coaching. Da versucht man es doch immer weiter mit dem gleichen Prinzipien, wie man ins Spiel gegangen ist. Also ja, also da Respekt davor, dass man da dann noch so variabel sein kann. Und ja, wie du gesagt hast, Adama, das sieht dann auch ganz gut aus, wenn der die Bälle da so reinbringt.
Ja, auch das 1-0 übrigens, ne, fiel ja auch nach Flanke, aber dass es da kein Kopfball war. Ne? Da war es ja auch Jordi Alba, zweiter Posten, Pedri durchgelaufen. Dann hat der Jordi Alba noch eine Flanke auf Ferran Torres, der hat mit dem Kopf ganz knapp am linken Winkel vorbeigezielt. Also auch das hätte ja schon ein Kopfballtor sein können. Und dann hat der Luke de Jong vor seinem Ausgleichstor, ich glaube 2-3 Minuten vorher, auch eine Kopfballchance, die hat er aufs Tornetz geköpft. Also du siehst, ne, das hat System, das ist einstudiert und das funktioniert vor allem. Und Mallorca war ja auch Kopfballtor, also da muss man echt sagen, das ist beeindruckend, wie schnell die Mannschaft das umsetzt und vor allem wie erfolgreich, ne? Dass es nicht blinde Flanken sind, die irgendwo hinsegeln und keiner weiß ja, wo soll ich hinlaufen und so, sondern das funktioniert, das hat die Mannschaft direkt verinnerlicht. Und was er auch verinnerlicht hat, was mir auch gut gefallen hat, ist dieser Zug. Also wir haben ja Espanyol angesprochen, ne? Kampfkraft, Wille, Laufstärke, das war ja bei Barca auch wieder der Fall. Also das war ja wirklich von Gavi, was der da sich mit Alex Vidal, dem Ex-Barca-Akteur, dafür Duelle geliefert hat auf links außen. Ja. Also hat da Spaß war ja auch, ne, hat Spaß gemacht, da zuzuschauen bei dem Spiel. Also da war auch wieder einiges geboten und unterm Strich, ja, glücklicher Punkt für Barca, bitter für Espanyol, die seit 2009 damit kein Derby mehr gewinnen konnten. Und ich meine, gelesen zu haben, im neuen RCDE-Stadion haben sie noch kein einziges Spiel gegen Barca gewonnen. Weiß ich nicht, seit wann es das Stadion gibt, 2012 oder irgend sowas, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber in diesem Stadion, können sie einfach scheinbar gegen Barca nicht gewinnen.
Ja, ich hätte noch kurzes Ausreißer-Thema. Jetzt Raúl de Tomás mal wieder getroffen, nur Benzema hat mehr. Benzema steht bei 17, Raúl de Tomás jetzt bei 13. RDT ist aber der Akteur, der in den meisten Spielen getroffen hat. Das waren 12 Stück, danach folgt Benzema mit 10 Partien. Also das schon auch mal eine spannende Ansage. Und ich hatte jetzt auch wieder das Thema am Wochenende, José Lu hat getroffen, so, oh, cooler Typ, der kann was werden. Rafa Mir hat, glaube ich, auch getroffen, Spaniens Mittelsturm-Hoffnung. Meinst du denn, einer von den dreien könnte da irgendwie Ferran Torres den Platz streitig machen bei der WM, wenn man schon mal ganz weit vorausschauen, oder wird ein RDT eh nicht mitgenommen und
Russland? Ja, aber Moment, er wurde ja eingeladen von Luis Enrique. Stimmt, zuletzt war dabei bei, was war, es Nations League oder Quali? Ja, ich war, Überblick verloren, aber er wurde ja eingeladen, also wurde nominiert für seine starke Leistung in dieser Saison. Von daher ist natürlich noch weit weg, ne? Was der Geier, was bis dahin passiert, aber aktuell ist er wirklich in starker Form und du siehst halt auch, dass er ein starker Fußballer ist, nur halt bei dem, was er immer so im Kopf, ne, das Problem. Aber technisch, wenn der Selbstbewusstsein hat, eiskalt im Abschluss, ich fand ihn ja auch schon im Hinspiel, in Anführungszeichen, da war ich im Camp Nou, falls du dich erinnerst, da fand ich ihn auch schon stark, da hat mich Espanyol auch schon beeindruckt, grundsätzlich, zumindest in der letzten halben Stunde, aber auch Thomas hat er ja, glaube ich, was, einen Ball an den Pfosten geschossen oder so, war da auch schon super gefährlich, also der ist Killer. In grandioser Form, der funktioniert gut in der Mannschaft, muss man ein Auge drauf haben, klar.
Und da eben meine These, so Spaniens Mittelsturm-Problem ist eigentlich nicht mehr, weil Rafa Mir, weil José Lu, weil RDT ganz gut funktionieren. Also das könnten auch, mal gucken, ob da vielleicht
ein Morata ist ja gesetzt.
Und den gibt es ja auch noch. Den habe ich schon vergessen. Dachte jetzt hier irgendwie, Ferran Torres wird das jetzt auch vorne machen. Falsche Neun. Da mal schauen, was da so kommt. Wir haben noch ein paar Fragen. Der Dominik hat uns zum Beispiel geschrieben, gibt es was Neues bei den Verlängerungen von Gavi und Araujo? Die sind beide viel zu wichtig für die Zukunft, schreibt er.
Ja, piano, nicht in Panik verfallen. Ich glaube, das läuft. Wir hatten auch zwei Artikel die Woche auf Barca-Welt dazu, den ihre Situation kurz erläutert. Ich glaube, das läuft. Also Barca will natürlich mit beiden verlängern. Beide wollen bleiben, da bin ich mir sicher. Das sind auch die Berichte, die Mundo Deportivo Sport etc. haben. Das ist auf dem Weg und ich bin mir sicher, die werden demnächst verkündet. Muss jetzt nicht in der Woche oder in der übernächsten sein, aber in der nächsten Zeit, denke ich, wird Barca wirklich mit beiden langfristig verlängern. Also daran habe ich wirklich keinen Zweifel.
Gut. Dann schlägt er, glaube ich, so ein bisschen in die Kerbe, wo wir auch schon waren, von wegen, Busquets muss jetzt nicht mehr jedes Spiel machen, vielleicht kann man da auch mal vielleicht am System was ändern. Er schlägt vor, vielleicht irgendwie eine Doppel-6 oder Doppel-8 mit so Frankie de Jong und Niki oder auch mal Gavi, ob man sich vielleicht da sogar um einen Van de Beek bemühen sollte, der wäre, glaube ich, auch dankbar für jedes Angebot. Was meinst du da?
Nein. Also Van der Beek, nein. Ja. Der hat irgendwie 1,5 Jahre bei Manu nicht gespielt, ist jetzt zu Everton geflüchtet. Weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass das die Kategorie Barca ist für ihn. Busquets ist ein Schlüsselspieler für Xavi da hinten auf der 6 und Xavi will auch das alte System mit einem Sechser und dann davor zwei Achtern oder eben zwei Zehnern, wenn er die Dreierkette auspackt, dass sich Busquets fallen lässt und dann die beiden zentralen Mittelfeldspieler sogar in den Zehnerraum schieben. Also das ist ein klares System, da wird es nur eine 6 geben. Klar kannst du überlegen, wir bräuchten mal vielleicht einen Ersatz, weil Frenkie spielt die 6 einfach anders, der zischt gern nach vorne, der dribbelt gern in den Raum, der hält quasi die 6 nicht so statisch wie Busquets. Ich glaube, sie werden im Sommer versuchen, da was zu unternehmen. Und es gibt ja schon erste Berichte, dass Franck Kessié von Mailand, der ablösefrei ist, dass der auf dem Zettel von Barca ganz oben ist. Auch dazu gab es eine Geschichte auf Barca-Welt. Also den würde ich im Auge behalten, weil ich glaube, der verlängert nicht bei Milan und der kann die 8 und die 6 spielen. Und das wäre, glaube ich, ein interessanter Transfer für Barca. Ja, also da mal im Blick halten, die Personalie.
Könnte auch. Vielleicht für Real, mal gucken. Und dann hat er noch gemeint, jetzt mit Ferran, mit Fati, Depay, Aubameyang, Traoré, natürlich mit Luc de Jong. Lohnt es sich dann überhaupt noch, dieses finanzielle Riesengesamtpaket zu schnüren für einen Haaland? Also klar, wenn der auf dem Markt ist, muss man sich um ihn bemühen, aber mit dem ganzen Drumherum, würde sich das noch lohnen?
Tja, das ist eine gute Frage. Die habe ich auch in meiner Timeline ab und zu aufblitzen sehen, weil Luke trifft er jetzt so eiskalt und du hast dann einen Joker, der köpfen kann. Du hast jetzt in Aubameyang ja einen, der 1,5 Jahre bei dir ist, wenn nicht sogar länger. Es gibt ja 2023 die Option, den Vertrag zu beenden. Aber da hast du eigentlich einen Knipser, der muss sich natürlich auch erst akklimatisieren. Dann hast du mit Ferran Torres, der kann überall vorne spielen. Also du hast Optionen. Depay gehört ja auch noch, kann auch vorne mehr oder weniger überall spielen. Also es gibt gute Gründe zu sagen, ja, warum Haaland? Aber ganz ehrlich, Haaland garantiert dir die nächsten 10 Jahre 20 plus Tore pro Saison.
Also ach, aber das, mindestens.
Ja, aber in der Liga fast schon. Ja. So, das ist fast schon eine Once-in-a-Lifetime-Chance, den zu kriegen. Ja. Ne? So, also wenn der jetzt zu Real, zu PSG, zu City geht, zu Chelsea, kriegst du den vielleicht nie mehr, wenn der einmal bei so einem Verein ist. Ne? Außer, klar, der lässt dann seinen Vertrag auslaufen. So, aber wie oft hast du die Chance, so einen Generational Player, ne, so einen Superstar, der 21 ist, zu bekommen, da musst du zuschlagen. Und das gilt ja nicht nur für Barca, das gilt ja für die genannten Vereine genauso. Ja. Ne? Wenn ich Man City bin, PSG, Real Madrid, ich muss da zuschlagen. Natürlich, wenn ich die Kohle habe, grundsätzlich. Ja. Aber klar, als Chelsea, die haben jetzt Lukaku geholt, also bei denen ist ein anderes Thema. Aber Barca hat einfach auf der 9 trotzdem Bedarf ohne Ende für einen richtigen Monsterknipser. Und das ist er ja. Also es wäre fahrlässig, sie nicht zu bemühen. Plus bemühen heißt ja nicht, dass du ihn bekommst. Ne? Also, aber für mich ist er ein grandioser Stürmer und wesentlich besser als die genannten ja nach wie vor. Also Aubameyang ist ja trotzdem 32 und Ferran ist kein Neuner und Depay ist kein Neuner. Also du brauchst ja trotzdem so einen richtigen Neuner. Und da gibt es auf der Welt keine drei besseren Stürmer als Haaland.
Ja. Von daher. Ja, und dann hätte Barca ja noch eine Offensivkraft, die aktuell in der Premier League ganz gut ausrastet. Also da hat uns Carlo Oppermann geschrieben, Coutinho ist auf einmal ein anderer Spieler. Da hat man direkt wieder die Liverpool-Vibes. Und er fragt sich, warum er da einfach nicht bei Barca reingepasst hat. Er versteht das nicht, ob da auch vielleicht La Liga und die Premier League so unterschiedlich sind. Würde ich erstmal sagen, das ist jetzt natürlich erstmal so die Anfangsphase, wo er natürlich maximal motiviert ist. Ähnlich wie ein James Rodriguez. Der war nochmal ein anderer Typ. Der hat es nochmal mehr schleifen lassen dann irgendwann. Aber auch da bei einem Coutinho würde ich erstmal noch weiter abwarten, wie das langfristig wird, oder was denkst du?
Ja, ich habe sogar die Tore gesehen. Er hat ja ein Tor, zwei Assists zuletzt beim 3-3 gegen Leeds. Der eine Pass war fantastisch. Also es war wirklich ein Xavi-Messi-Steckpass, wirklich grandioser Pass. Da siehst du auch, dass er ein super Fußballer ist. Das ist ja unbestritten. Es ist ein grandioser Fußballer. Aber bei Barca hat es warum auch immer nicht funktioniert. Im Endeffekt müsste man fast den Spieler selbst fragen, weil der kann das am ehesten beantworten. Ne? Also auch psychologisch, mental, dann die Rolle, die Position spielt eine Rolle. Dann vielleicht die wechselnden Trainer. Hat ja, weiß ich nicht wie viele, dann eine Laie. Dann kommst du zurück, bist ungewollt. All das spielt ja eine Rolle. Ne? Und bei Aston Villa bist du dann euphorisch, bist in der Premier League. Aber jetzt guck dir mal den einen Assist von seinen Zweien an. Da gibt es ja keine Gegenwehr. Also da läuft er ein 3 gegen 3 und kein Leeds-Spieler greift ihn an und dann spielt er nur 3 Meter nach rechts. Also das hätte jeder Levante und Huesca und Huelva-Spieler so auch hinbekommen. Also das ist ja klar, im Nachhinein liest man, oh, wieder ein Assist. Der eine war grandios, aber der andere Assist, den hätte dir jeder Spieler aus La Liga so auch gespielt. Also deswegen auch ein bisschen die Leistung an sich oder die Mannschaft, den Gegner auch mal angucken, da hat er einfach Monster viel Platz. Also ja, fängt gut an, aber abwarten. Ne? Ja. Plus Premier League ist ja immer so eine Sache, da ist das, die Gegner stellen sich bei Aston Villa ja nicht hinten rein gegen die Mannschaft. Also sprich, du hast natürlich sehr viel mehr Platz. Ne? Du hast Umschaltmomente gegen, was hätte der gestern gegen Espanyol gemacht? Nichts. Wenn Espanyol da ihm auf den Füßen steht und die stehen mit 12 Mann hinter dem Ball, da hätte er wieder mal nichts bewirkt. Deswegen, ich glaube, das passt zu ihm, die Liga. Also die Premier League passt zu ihm auch besser, weil er mehr Platz hat und da gewollt ist und bei einem kleineren oder Mittelklasse-Club spielt, wo er sich auch entfalten kann. Und Barca hat halt nicht gepasst, warum auch immer. Ja. Das ist halt auch manchmal so.
Okay, dann als letztes, wir nähern uns schon wieder der Stunde, haben aber noch ein paar Minuten hier frei. Wir müssen noch kurz über Vorschau PSG gegen Real Madrid reden. Erstmal aus Personalsicht gibt es natürlich phänomenale Nachrichten, dass alle Madrilenen mitgereist sind. Das gab es, glaube ich, noch nie in dieser Saison, dass alle in Anführungszeichen fit sind. Mondi, sage ich mal, 80-90% wird der in der Startelf stehen, sehr wahrscheinlich. Und bei Benzema ist das immer noch so ein bisschen nicht ganz sicher. Der hat jetzt am Sonntag nur teilweise mit der Mannschaft trainiert, zum ersten Mal wieder nach seiner Verletzung. Also da bin ich mir noch nicht sicher, dass der direkt in der Startelf stehen wird, aber es hängt am Spieler ab. Wenn der das okay gibt, von wegen, jo, ich fühle mich 100%, nichts zwickt mehr, war ja auch so ein bisschen Übermüdung und Dauerbelastung, dass der da mal aussetzen musste, jetzt 2-3 Wochen, Er kann spielen, aber da sage ich eher mal, dass er vielleicht eher von der Bank kommen wird, sollte man zurückliegen, denn wichtiger ist eigentlich erstmal den Druck aushalten, dass Mondi dabei ist und nicht Marcelo spielt und dass man da erstmal guckt, was PSG so anbietet, ob die vielleicht hoch verteidigen, ob die viel angreifen und man dann einfach mal großen langen Ball auf Vinicius schicken kann, dass das so irgendwie ausgeht, aber eben Real Madrid in Top Personal eigentlich treten sie an und auch bei PSG ist jetzt wohl auch sogar wieder Neymar zurück im Training, also da wird wohl doch nur Sergio Ramos ausfallen, was jetzt vielleicht auch nicht so der ganz große Verlust für die ist, aber ja, da bin ich gespannt drauf, Dienstagabend natürlich das Party da, so kommt nur bei Amazon Prime, wichtiger Hinweis für euch und ja, was meinst du? Ich hatte schon in der dritten Halbzeit ein bisschen drüber geredet und gemeint, wenn Benzema startet, glaube ich, könnte das gut, dieser Ballbesitz, ruhige Fußballkontrolle sein, dass es zu einem 1-0-Sieg reicht, ich glaube schon, dass man die 0 halten kann gegen PSG, weil Casemiro wird mehr motiviert sein als Messi und so weiter. Aber ohne Benzema, glaube ich, geht das nur 0-0 aus. Was tippst du?
Ich tippe auf einen knappen Sieg von PSG 2-1. Ich glaube, zu Hause sind die einfach nochmal stärker. Motiviert natürlich ohne Ende. Plus Real auswärts und zuletzt nicht so gut drauf. Und Benzema ist, die Personalie ist einfach das Thema Nummer 1. Selbst wenn er spielt, ist er nicht fit, also nicht hundertprozentig fit. Plus, sie haben mich zuletzt einfach nicht überzeugt, plus es ist eben in Paris. Deswegen 2-1, klar, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, aber so schlecht wäre das Ergebnis für Real ja auch nicht unbedingt. Ich glaube, man könnte damit leben. Ja, Tipp auf 2-1, mal gucken.
Okay.
Aber enges Spiel und PSG ist ja nicht gut, also ist ja keine gute Fußballmannschaft. Klar, sie holen die Ergebnisse hin, aber die überzeugen ja nicht als Team, von daher, ja,
deswegen, wird das knapp. Das war jetzt auch gegen Rennes, nur dann irgendwie 93. Minute, da wird mal Mbappé freigelassen, Messi natürlich auch schicker Pass gegeben, aber wenn man einfach auf die beiden Jungs achtet und da irgendwie Casemiro und Co. einen perfekten Abend erwischen, glaube ich schon, dass man die Null halten kann, aber dürft ihr nicht verpassen, Dienstagabend bei Amazon, dann gibt es ja noch ein paar andere Spiele, Barca in der Champions League sehe ich hier gar nicht, egal, das anderes Thema. Dann sind wir wieder vorbei, du kannst jetzt aufschlafen nach Super Bowl und Co., und wir sagen mal wieder Danke an unsere Patreons. Wir versuchen dann in der nächsten Folge, so am nächsten Montag, dass da dann mal der Niklas dabei ist. Ja, euch eine schöne Champions League Woche. Hast du noch abschließende Worte?
Nee, ich freue mich nämlich auf die Europa League. Napoli-Barca wird auch spannend. Also auch ein Partidasse, ne? Anderer Wettbewerb, aber Partidasse. Also in dem Sinne, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ciao, ciao.